Die Jungschaler möchte ich mal eben ganz herzlich grüßen. Ihr könnt euch mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, ihr sitzt alle da hinten. Könnt ihr mal alle winken, alle Jungschaler? Wunderbar. Die haben an diesem schönen Wochenende genächtigt hier auf unserem Grundstück, haben da hinten Zelte aufgebaut. Das habt ihr schon alles abgebaut und sauber hinterlassen. Großartig. Ihr seid die Größten. Und auch die Mitarbeitenden, die sich Zeit genommen haben, um hier Zeit zu verbringen mit den Jungschar-Kindern. Super toll. Vielen Dank dafür. Ja, drücken wir mal einfach so aus. Für einige der Jungschar-Kinder wird auch die Zeit kommen, jetzt sehr bald, wo es auch vorbei ist, wo sie nicht mehr dazugehören können zu dieser großen Gruppe. Und man möchte ja irgendwie dazugehören. Ich weiß nicht, wo wollt ihr dazugehören? Gibt es so etwas, wo ihr sagte, da wollte ich mein Leben lang dazugehören? Ich wollte schon immer gern dazugehören. Also ich habe mal so nachgedacht, das ging schon los, wahrscheinlich auch im Kindergarten, aber da erinnere ich mich nicht so dran, dass ich da unbedingt hin wollte. Aber Schule, ich wollte unbedingt zur Schule. Ich hatte zwei ältere Geschwister und ich hatte schon meinen Schulranzen und ich weiß, eine kleine Cousine war da, die war ein Jahr jünger. Ich habe mir dann einfach irgendwann den Schulranzen meiner Geschwister aufgesetzt, bin so vom Hof stolziert, ich muss jetzt zur Schule. War Quatsch, war Sonntag und ich war noch viel zu klein. Aber ich weiß, ich wollte unbedingt dazugehören. Oder später dann zu den richtig Coolen oder zur Gruppe der tollen Fußballer. Hat es nie so richtig gereicht. Zu manchen Gruppen da konnte ich dazugehören, zu anderen nie so wirklich. Wo wolltest du mal so dazugehören? Vielleicht auch nachher nach dem Gottesdienst. Ja? Zu wem stellst du dich? Suchst einfach nach das Gespräch. Gehörst du dazu? Gehörst du nicht dazu? Solche Sachen, überall wo wir sind, spielt das eine Rolle. Und so eine Dazugehörigkeitsgeschichte möchte ich uns jetzt mal lesen. Wir haben schon gehört, es geht um die Dazugehörigkeit zur Familie Gottes. Ach, da sagen wir ja, das kennen wir ja, wissen wir, wie es ausgeht. Der Text ist provozierend. Ich kann euch das schon mal vorwegnehmen. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3. Und es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm, zu Jesus, und ließen Jesus rufen. Und das Volk saß um ihn. Sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Text ist heikel. Der ist sehr heikel. So heikel, dass Matthäus und Markus und Lukas ein bisschen dran rumgeschliffen haben und die haben ihn abgeschwächt. Ich wurde kürzlich mal angesprochen, so Martin, du sollst nicht so angriffig sein. Du bist manchmal so forsch, so angriffig. Und ich lasse mir das auch sagen, wenn Leute, die mir nahestehen, mir das sagen, das lasse ich mir sagen. Aber manchmal gucke ich dann in die Bibel und denke, wenn ich bei Jesus lese, der konfrontiert so die menschgewordene Liebe Gottes. Wie konfrontativ. Und das möchte ich euch mal so ein bisschen ans Herz legen. Daran können wir uns ein bisschen reiben und mit dieser Frage umgehen, gehöre ich zur Familie Gottes? Wer gehört da eigentlich hin? Und wie kommt man da eigentlich rein? Bei manchen Fragen scheint es Jesus wichtig, da gibt es jetzt keinen Kompromiss. Dem musst du dich stellen. Und bei diesem Thema ist das so. Ich sage noch mal ein bisschen was zu der Provokation hier im Text. Was Lukas und Matthäus nicht überliefert haben, ist nämlich der Zusammenhang, der zu diesem Text, den ich eben gelesen habe, geführt habe. Ein paar Verse vorher. Jesus war in seiner Heimat, wir wissen nicht genau, Nazareth oder jedenfalls da in Galiläa, da wo sie ihn kannten. Ja. Da war er in einem Haus und das Volk kam zusammen, das heißt, so dass sie nicht einmal essen konnten. So voll war das. Und als es seine Verwandten hörten, da machten sie sich auf und wollten ihn festhalten. Denn sie sprachen, er ist von Sinn. Also seine Familie wollte ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinn. Seine leibliche Familie will ihn einsammeln. Der tickt nicht ganz richtig. Maria nimmt ihre Söhne mit und die Töchter und mit vereinten Kräften wollen sie Jesus so einsammeln. Die wollen den Erstgeborenen dahin bringen, wo er hingehört. Der Junge ist doch nicht ganz bei sich. Mit dem ist doch was nicht in Ordnung. Wie der sich verhält, wie der redet. Und sie nehmen sich vor, den bringen wir wieder nach Hause. Auffälligerweise wird Josef nicht erwähnt, das Familienoberhaupt. Wahrscheinlich, und wir können davon ausgehen, Josef lebt nicht mehr. Wenn Josef nicht mehr lebt, ist der Erstgeborene das Oberhaupt der Familie. So funktioniert das. Der hat jetzt Verantwortung zu übernehmen. Der hat seine Pflichten, natürlich auch seine Rechte. Der kann sich jetzt nicht auf der Straße rumtreiben, von Gott schwärmen. Der hat hier seine Aufgaben. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die kennen ja Jesus auch alle. Das ist ja der Sohn vom Bauhandwerker aus Nazareth, von dem Josef. Ja, ist schon komisch, dass der die Leute belehren will. Und jetzt stehen die Brüder da und die Mutter da und sagen, ja, sollen wir euch mal erzählen, so, wie der so war, wie seine Kindheit war, wie der aufgewachsen ist, wie er sich als Teenie verhalten hat. Ja, jetzt steht er hier und hält große Reden. Das passt doch nicht zusammen, wie der sich verhalten hat. Jesus, Schluss mit dem Spuk, komm jetzt nach Hause. So ungefähr hat man sich das wahrscheinlich vorzustellen. Die Familie von Jesus meldet Anspruch an auf ihn. So hat sich ein Sohn zu verhalten. So gehörst du zu uns. Und so handelst du bitteschön. Füg dich jetzt wieder ein. Aber Jesus verweigert sich. Die Witwe Maria samt Söhnen und Töchtern, sie werden briskiert. Warum eigentlich? Vielleicht können wir an der Stelle mal so eine Sache feststellen. Jesus relativiert die Familie, die Blutsverwandtschaft. In manchen christlichen Kreisen wird das total als das Größte erhoben. Blutsverwandtschaft und Familie. Und Familie ist dann Papa, Mama, Kind unter einem Dach. Das ist super. Ich profitiere davon. Ich bin ein echter Fan. Das hat man mir als Kind schon ganz tief eingeprägt, dass das ein super gutes Lebensmodell ist. Und heute wird es irgendwann soweit sein, da werden alle drei Töchter im Haus sein. Ich werde nicht zu lange hier bleiben nachher, nach dem Gottesdienst. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, meine Kinder zu sehen. Ich habe von diesem Modell profitiert. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass das in der Gemeinde betont wird. Eltern sein, Familie sein, Kinder haben, verbindliche Partnerschaft. Das ist super. Nur womöglich haben wir hier und da so ein Lebensmodell praktisch selig gesprochen. So sollen Christen leben. Mit Vater, Mutter, Kindern unter einem Dach. Alles andere sind Sonderfälle. Entweder bedauernswerte Sonderfälle oder sündige Sonderfälle. Menschen, die allein leben oder die keine Kinder haben, wir sagen das jetzt nicht so, ne? Aber irgendwie unter der Hand, na, schade eigentlich, ne? So richtig so das biblische Lebensmodell bei dir, irgendwie nicht. Da müssen wir echt mal aufmerksam sein und ich wünsche uns wirklich mehr Treue zur Bibel, gerade in unserem Familienbild, dass wir uns mehr orientieren an dem, was Jesus wirklich darüber sagt. Und da fällt zum einen auf, er sagt ziemlich wenig darüber, im Verglichen zum jüdischen Umfeld, wie oft die Rabbinen das Thema thematisiert haben, ist bei Jesus relativ sparsam. Und wenn Jesus darüber spricht, dann meistens kritisch. Das ist auffällig hier in unserem Text. Meine Familie, das sind nicht meine Blutsverwandten. Zuständig bin ich nicht zuerst für sie, gebunden bin ich nicht zuerst an meine Eltern und Geschwister, sondern an meinen himmlischen Vater und an die, die seinen Willen tun. Jesus relativiert die Familie und er führt eine neue Priorität ein, den Willen Gottes. Ihm gehorsam sein und nicht dem elterlichen Willen zuerst oder den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartungen. Und jetzt bitte geht nicht nach Hause und schlagt euren Partner oder eure Kinder oder vernachlässigt Beziehungen. Ist ja Quatsch, aber so ist das sicher nicht gemeint. Aber der Kern der Überlieferung von Jesus, ich lese mal diesen Akzent aus dem Matthäusevangelium. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Vielleicht habt ihr das alle mal so vor Augen, so ein Ölgemälde, wo die Familie um den Tisch sitzt und der Papa bricht das Brot und alle gucken ganz andächtig und Frieden. Und alles, was dem Frieden widerspricht, entspricht irgendwie auch dem Evangelium und dem Geist von Jesus. Bei Jesus selbst klingt das ein bisschen anders. Ich glaube, das Schwert ist eher bildlich gemeint. Davon gehe ich ganz stark aus. dass es da auch Cut gibt in Beziehungen und dass das Evangelium nicht nur Menschen verbindet, sondern mitunter sogar Menschen entzweit. Vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachtet. Nun funktioniert unser Text ganz sicher nicht nach dem Motto, hast du überall Konflikte, sind alle sauer auf dich, dann bravo, dann hast du es richtig gemacht. Ja? Wenn alle nur stöhnen, weil du kommst, weil sie wissen, jetzt geht das schon wieder los, herzlichen Glückwunsch, Jesus ist mit dir. Nee. Weil Jesus stellt eine neue Gemeinschaft uns vor Augen, eine neue Familie. Und das ist schon echt eine bewegende Szene, die da geschildert ist. Ich lese das nochmal. Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich habe das früher immer so gelesen, wir als Gemeinde sind drin. Ich habe mich immer so vorgestellt, ich sitze zu Jesu Füßen, ich finde den super, vielleicht fasse ich ihm so ein bisschen ans Knie. Und draußen, da sind die anderen, die bucklige Verwandtschaft, die meinen, sie wüssten, wie das... Aber ich bin ja bei Jesus, ich sitze ja zusammen, ich bin ja drin, ich finde ihn super, Jesus. Es gibt so eine Art von Bibel zu lesen, die ich bei mir beobachtet habe und manchmal auch bei anderen. Wenn es kritisch wird, wenn Jesus mit irgendwem kritisch ins Gericht geht, ich bin ja kein Pharisäer, Schriftgelehrter bin ich auch nicht, Sadduzäer, nicht mal Jude bin ich. Ich bin ja Christ, gehöre zu Jesus. Vielleicht müssen wir damit rechnen, dass wenn wir die Bibel lesen, die Evangelien lesen, dass wir von Jesus auch schroff angesprochen werden. Und dass er auch uns sagt, macht euch mal Gedanken darüber, wo gehört ihr eigentlich hin? Vielleicht haben wir ja auch unsere Ansprüche an Jesus. Und wir meinen, zu seiner Familie zu gehören. Und wir beanspruchen seine Worte, seine Taten für uns. Und wir reklamieren ihn für unsere Sache. Komm, Jesus, komm her zu uns. Hier gehörst du ja her, bei uns, weißt du ja. Wir sind's. Jesus konfrontiert, er konfrontiert seine eigene Familie. Und vielleicht ist dieser Text auch so zu hören, dass Jesus sagt, ihr meint, ich soll springen, weil ich euren Namen trage. Ihr meint, genau zu wissen, wo ich hingehöre, wo mein Platz ist. Nein, ich beuge mich euren Ansprüchen nicht. Nur einer kann Anspruch auf mich erheben. Und nur ihm gehöre ich. Jesus verweigert sich denen, die ihn vereinnahmen wollen. Er entzieht sich denen, die sagen, hier ist doch dein Platz. Sag dies, tu jenes. Diesen Versuch, ihn praktisch einzusammeln, dem erteilt Jesus eine Absage. Stattdessen tut den Willen Gottes. Gebt euch ganz hin dieser Gerechtigkeit, die Gott will, dieser unbedingten Liebe. Ein sehr harter Anspruch. Das ist ganz schön radikal. Den Willen Gottes tun. Das haben wir ja als Protestanten alle ein bisschen anders gelernt. Aber vor allem enthält unser Text diese große Zusage. Er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Wer mag da gesessen haben? Die geistliche Elite, die Fitten, die Fleißigen, die es geregelt kriegen, die auf alles eine Antwort haben, die alles hinkriegen, die vorbildlichen Frommen, waren ganz bestimmt welche dabei. Aber vor allem das, für diese Leute war es eine absolute Überraschung. Die saßen nicht so hier wie wir. Ach ja, heute geht es um die Familie Gottes, ja, das wissen wir ja so ungefähr, da geht es um uns. Es war eine Überraschung, was sie da gehört haben. Ihr seid meine Familie. Ihr seid für mich Bruder, Schwester, Mutter. Meine Familie definiert sich nicht über Blut, über langjährige Gemeinschaft, über Nähe. Ihr seid meine Familie und alle, die mit euch den Willen Gottes tun. Ihr seid meine Familie. Jesus fängt immer so an mit dem Zuspruch. Bergpredigt, lieb deine Feinde. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke Wange hin. Sachen, die wir kaum geregelt kriegen. Und wir können manchmal unter diesem Anspruch zusammenbrechen und wir scheitern. Und Jesus fängt aber diese Predigt an mit selig, freut euch, ihr Armen, freut euch, ihr Sehnsüchtigen, ihr Menschen mit Schwächen und Grenzen, freut euch, herzlichen Glückwunsch, denn gerade ihr seid Gott recht, mit eurer Armut, mit eurer Unvollkommenheit. Gott ist auf eurer Seite. Und dann erst, nachdem das klargestellt ist, dann kommen die Zumutungen. Hier im Text sagt Jesus nicht, ihr seid meine Familie, wenn ihr so und so glaubt, wenn ihr so und so handelt. Er sagt, ihr seid meine Familie. Ihr und alle, die wie ihr das Gute tun wollt, den Willen Gottes umsetzen wollt. Jesus nennt nicht die seine Familie, die wissen, wie es geht, sondern die, die sich um den Willen Gottes bemühen. Und einige dürften gestaunt haben. Ach, du meinst, das reicht? Ich bin dein Bruder? Ich bin dir eine Mutter, obwohl ich bin, wie ich bin? Gottes Willen tun, sagt Jesus. Das ist es, was uns verbindet. Darin haben wir alle den gleichen Vater. Liebe Gemeinde, ich will dazugehören. Ich will dazugehören zu denen, die sich um den Willen Gottes bemühen. Und manchmal stolpere ich. Und manchmal falle ich. Und manchmal kenne ich mich nicht mehr aus. Und dann ist es schön, Schwestern zu haben und Brüder, die mit mir glauben, die mit mir um den Willen Gottes ringen, die mich stützen, die mich aufrütteln, die mich korrigieren, mir Mut machen. Wir sind dann eine Familie. Und in der Mitte der große Bruder, unser Herr Jesus Christus. Amen.